Willkommen bei Platzgeflüster Thüringen, dein Podcast rund um den Amateurfußball in unserem schönen Freistaat. Von der Thüringenliga bis zur Landesklasse und darüber hinaus. Wir sprechen über Vereine, spannende Geschichten vom Spielfeldrand und exklusiven Stimmen von Fußballbegeisterten. Authentisch, emotional nah dran, direkt aus den Herzen des Thüringer Fußballs. Ja, herzlich willkommen hier bei Platzgeflüster Thüringen. Philipp, schön, dass es geklappt hat. Ich glaube, es wird uns keiner abnehmen, wenn wir jetzt sagen würden, wir hätten das nicht irgendwie geplant, dass du irgendwann mal bei mir zu Gast bist, und freut mich, dass es heute geklappt hat. Für die, die dich nicht so gut kennen wie ich, gilt natürlich dasselbe wie für die Gäste, die vor dir da waren, und zwar 60 Sekunden hast du Zeit, im sogenannten Elevator Pitch dich kurz vorzustellen, zu sagen, wer du bist, was du machst, wo kommst du her, nicht mal unbedingt nur auf den Fußball bezogen, sondern auch vielleicht, was machst du beruflich, wenn du das preisgeben möchtest, nur dass man das in etwa einordnen kann. Von daher deine 60 Sekunden plus minus laufen.
Hallo Ronny, schön, dass wir uns hier gefunden haben. Mein Name ist Philipp Kiebert, ich bin 34 Jahre alt und bin von der Berufung her Personalleiter bei Optipair, unserem Personaldienstleister, auch Sponsor von Oratal. Und also wir beschäftigen uns im Grunde genommen weitgehend mit Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung, also eigentlich nichts anderes als Headhunting. Ich bin jetzt mittlerweile 30 Jahre im Fußball aktiv, also nicht nur als Spieler, sondern in verschiedenen Funktionen, aber da werden wir sicher heute nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Und ich freue mich, dass das heute hier stattfindet, und die Latte liegt natürlich auch hoch. Ich habe mir deine ersten Folgen angehört und ich freue mich auf die nächsten Minuten oder Stunden. Mal gucken.
Ja, okay, so viel kann ich vorweg sagen. Keiner braucht Angst haben, dass es Stunden wären. Und wenn, dann splitten wir es einfach auf 2 oder 3 Folgen. Du hast angesprochen, 30 Jahre Fußball, gerade in Thüringer Fußball hier, in den verschiedensten Funktionen. Wir beginnen natürlich, wie soll es anders sein, am Anfang bei deiner Jugendzeit. Die meisten nutzen FUPA und gucken immer mal in so die Historien. Da sieht man bei dir relativ früh dann Rot-Weiß Erfurt Jugend. Das zieht sich dann wirklich durch bis in die U-Mannschaften, U17, U19, bis in den Profikader dann hoch. Die erste Frage an dich erstmal, wie kam es überhaupt dazu? Du bist ja jetzt kein Erfurter, sondern Ortrufer Jung. Wie kam es dazu, dass du zu Rot-Weiß Erfurt gekommen bist?
Also was kaum einer weiß, ist, dass Rot-Weiß Erfurt eigentlich sogar mein erster Verein ist, weil ich bin Ortrufer, das stimmt. Ich bin aber mit 5 Jahren oder 6 Jahren nach Ortruf gezogen aus Erfurt und hatte schon mal ein kurzes Intermezzo bei Rot-Weiß Erfurt. Also da habe ich eigentlich das erste Mal gegen den Ball getreten. Deswegen ist es von der Warte her auch ganz witzig. Und zu Rot-Weiß gekommen bin ich damals über einen Zeitungsartikel. Also logischerweise mit 8 Jahren, ich nicht selber, sondern durch meine Eltern. Die haben eine Annonce gelesen in der Zeitung, dass dort Talentetraining ist, dass dort junge Spieler aus verschiedenen Altersgruppen gesucht werden. Und dann bin ich mit Johannes Sever zusammen, der ja auch eine bekannte Größe im Oratal bei uns ist, hingefahren, und wir wurden auch gleich genommen. Also so kam eigentlich der erste Weg wieder zurück, wenn man es so nennen mag, zu Rot-Weiß Erfurt zustande.
Also klassisch Annonce gelesen, beworben und genommen. Also von daher schließt sich ja dann wieder der Kreis bei dir beruflich. Bei Optipair ist ja eigentlich fast dasselbe. Das rundet das Ganze natürlich ab. Hat man dich dann erstmal nur in die Jugendmannschaft genommen? Wie alt warst du, 5, 6 Jahre, als du nach Ortruf gezogen bist? Wann war das der Eintritt bei Rot-Weiß als Spieler in der Jugend?
Rot-Weiß Erfurt war 2000. Also ich war, als ich beim Probetraining war, war ich 8.
Okay, da ist ja noch nichts mit Sportschule, das geht ja dann erst später los. Korrigier mich, wenn es nicht so ist. Also Schule dann in Ortruf, Training immer in Erfurt. Das interessiert natürlich vielleicht auch den einen oder anderen Elternteil oder mit jüngeren Kindern, die überlegen, Kind auf die Sportschule, ja, nein, vielleicht vom Aufwand her, wie lief das so? Vom Aufwand kannst du das rückblickend mal kurz schildern.
Also im Verhältnis zu später war das eigentlich im Bereich E-Jugend, D-Jugend noch relativ entspannt. Auch dem geschuldet, da wir ja zu zweit waren. Also wir haben uns immer abgewechselt mit Fahren, beziehungsweise unsere Eltern und Großeltern, da ging das immer noch. Ich glaube, da war zweimal die Woche Training und später wurde es dann natürlich schwieriger. Aber jetzt vom Normalzustand ausgehend, dass man nicht unbedingt zu zweit von einem Dorfverein in die große Stadt wechselt, muss man sich das schon so vorstellen, dass wenigstens zweimal Training ist. Zumindest war das zu meiner Zeit so. Und dass man das natürlich auch nicht aus dem Homeoffice macht, sondern dass dann in Erfurt trainiert wird, meistens am späten Nachmittag. Und dann geht es wieder zurück. Dann kommen natürlich noch Spiele dazu. Und gerade in den frühen Jugendbereichen sind es auch oftmals Turniere, also nicht nur Hallenturniere, sondern auch Turniere, die, ich sag mal, ein bisschen weiter weg sind, Kleinfeldturniere, später Großfeldturniere. Und da redet man dann auch teilweise über Europa. Also wir hatten auch Turniere in Frankreich. Mhm. Vielleicht nicht in der E-Jugend, aber dann im ersten Großfeldjahr, was auch ja aber noch gar nicht mehr so weit weg ist dann von der E-Jugend. Und also der Aufwand ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich fahre den Jungen jetzt zweimal die Woche zum Training und damit ist es abgetan. Also so ist es nicht. Wir hatten auch damals schon Trainingslager, das gab es auch schon. Das heißt, über Herbstferien 4, 5, 6 Tage, da ist es dann eben auch entsprechend mehr.
Ja, bleibt da Zeit für andere Hobbys oder gab es überhaupt andere Hobbys? Hast du denn neben dem Training was anderes gemacht außer Fußball oder dann auch wirklich nur gebolzt und gebolzt?
Also das muss man, glaube ich, von der Altersstruktur differenzieren. Wenn du ein junger Bub bist, so wie ich mit 8, 9 Jahren, da gibt es nur Fußball. Also da gab es nur Fußball. Ich glaube, das geht vielen Kindern so und die Interessen erweitern sich dann einfach im Laufe deiner persönlichen Entwicklung. Also damals, das ist auch eigentlich ganz interessant, hast du nur Fußball gespielt, hast auch nur Fußball im Kopf gehabt und hast gefühlt mit deinen Schuhen und mit deinem Ball geschlafen im Bett. Da kommt jetzt wieder dieser klassische Spruch zum Tragen, das fällt mir gerade so ein, wenn viele Spieler vielleicht zum Erzrivalen wechseln und dann sagen, naja, ich habe früher aber schon in der Bettwäsche geschlafen. Also daran muss ich gerade denken und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Später waren dann die Interessen schon noch ein bisschen erweitert, aber am Anfang ging das mit zweimal Training, da war noch Zeit für andere Sachen, aber mit zunehmendem Alter haben sich natürlich auch die wöchentlichen Trainingseinheiten erhöht, also zu einem späteren Zeitpunkt dann gab es eigentlich Schule, Fußball und Schlafen.
Dann kam ja irgendwann der Schritt auch zur Sportschule dann. Wann war das? Welche Klasse, welches Alter? Und wie war denn der Schritt nochmal für dich? Zum einen natürlich persönlich, als auch sportlich.
Also gewechselt bin ich in der 9. Klasse. Da war ich 15. Und ich bin aus dem Grund gewechselt, weil das dann U17 Bundesliga war. Also wir sind aufgestiegen in die Bundesliga. Da gab es auch gerade erst die Reform. Also wir waren im Grunde genommen in der U17 die erste Mannschaft von Rot-Weiß Erfurt, die überhaupt Bundesliga gespielt hat. Vorher war das höchste der Gefühle Regionalliga. Und der Wechsel war eigentlich ganz easy, dadurch, dass ich schon so lange so viele kannte. Also es ist, glaube ich, was anderes, wenn man schon länger in dem Verein spielt und dann die Schule wechselt, wo man viele Gesichter trifft, als wenn man jetzt, vielleicht auch aus einem anderen Bundesland kommt und da für jemanden dann alles ganz neu ist. Also für mich war das eigentlich relativ easy, weil wir fast auch eine reine Fußballerklasse waren.
Jetzt kenne ich dich auch als Spieler von Landesklasse- oder Thüringen-Liga-Mannschaften, wo du vielleicht nicht jetzt durch Trainingseifer und Enthusiasmus aufgefallen bist. Also soll keiner falsch verstehen, die Übung hast du sauber durchgezogen. Aber wenn es möglich war, eine Pause zu nehmen, dann hast du dir sicherlich auch gegönnt. Ist sowas überhaupt möglich in einem Profi, in einem Bundesliga-Kader? Also wenn du sagst, das erste Mal und ich stelle mir vor, das sind dann schon nochmal ganz andere Schlagzeilen, die dann auf einen zukommen. Ist da immer Vollgas oder hat man da auch mal Momente, wo man sagt, okay, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und sich dann irgendwie rausnehmen kann?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also eigentlich bin ich so von meiner intrinsischen Motivation der Mario Basler der Neuzeit, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich habe nie eine Extrameile gemacht. Von meiner Motivation her, ich habe immer das gemacht, was vorgegeben wurde. Also im beruflichen Kontext würde man jetzt sagen, Dienst nach Vorschrift. Wenn überhaupt, ich hatte einfach das große Glück, dass ich ohne viel Mehraufwand trotzdem immer zu den Besten gehört habe. Und vielleicht wäre es anders gewesen, wenn ich es in Anführungsstrichen mal schwerer gehabt hätte. Und das soll jetzt auch gar nicht überheblich klingen, aber ich hatte, natürlich musste ich mich anstrengen, also das steht außer Frage, aber rein fußballerisch habe ich jetzt nicht mehr gemacht, als vielleicht nötig war und war trotzdem immer vorne mit dabei. Also,
ja. Ärgert dich das im Nachhinein, dass du vielleicht hier und da nicht noch ein bisschen mehr gemacht hast, nicht über den Punkt hinausgegangen bist, beziehungsweise ärgert dich das auch, dass man das vielleicht nicht erkannt hat, dass du einer bist, der, wo man vielleicht die Latte ruhig noch mal ein bisschen höher anlegen kann? Also als junger Kerl, ne, klar ist es immer schwierig, sich da selbst zu reflektieren und auch zu erkennen, dass man doch mehr machen könnte. Deswegen ärgert dich das vielleicht auch, dass da von außen keiner mal die Latte ein bisschen höher gehangen hat?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil sich der Fußball so rasant verändert hat in den Jahren. Also alleine schon von der Professionalität her, auch in den Jugendmannschaften. Was es da jetzt alles für Trainer gibt in der U17, in der U19, das gab es zu meiner Zeit gar nicht. Da gab es einen Trainer, vielleicht einen Co-Trainer und einen Betreuer. Also das waren die eigentlich direkten Einblick hatten. Unsere Lehrer auf der Sportschule, die hatten ja vielleicht einen Ergebniseinblick, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Da gab es auch ganz viele, die waren überhaupt nicht sportaffin. Also die waren wirklich reine Pädagogen in ihren Fächern, die sie hatten. Und später kam dann vielleicht mal der ein oder andere, der schon so ein bisschen den moderneren Fußball gelebt hat und gesagt hat, Mensch, Kiwi, du musst vielleicht mal das machen und das machen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich eigentlich nie Schwierigkeiten hatte, sogar später dann zum Ende hin im Profikader nicht, da war es natürlich was anderes, weil ich da der junge Spritzer war, der da aus der A-Jugend hochkam. Aber ja, das hat sich jetzt einfach total verändert. Also wenn ich jetzt manchmal bei Social Media gucke, da gibt es auch immer mal den einen oder anderen, der sich selbst oder sein Leben bei Instagram beispielsweise mit Reels begleitet. Und wenn ich da sehe oder weiß, dass die ja auch zweimal täglich oder fast jeden Tag zweimal trainieren und die sind so motiviert, also die machen nichts anderes, was die auch beachten, was Ernährung betrifft, schon mit 16 Jahren oder 17 Jahren und dann nochmal, sei es im Bereich Mobilisation oder Dehnung oder Kraft, noch selber für sich machen. Also das ist schon enorm. Das gab es bei uns nicht. Und da gab es bei uns, zumindest aus meiner Mannschaft, auch kaum einen, der da noch doch mehr gemacht hat als nötig.
Ja, also das muss man an der Stelle auch nochmal so unterstreichen und festhalten. Also das ist ja nun 15 bis 20 Jahre her, je nachdem, welche Altersklasse man jetzt nimmt. Und die Sportwissenschaft hat sich weiterentwickelt, die Sportlehre, also die Trainingslehre hat sich weiterentwickelt, die Ernährungswissenschaft hat sich weiterentwickelt, wie du es schon sagtest. Auch die Regenerationsmaßnahmen, die sind ja weiterentwickelt worden, sowohl technisch als auch von den Anwendungen. Also da ist wirklich sehr, sehr viel passiert, zum Glück auch, das muss man so sagen. Und das ist einfach nochmal was anderes, das muss man der Sache nochmal festhalten. Wir gehen mal rein, gerade in die U17, U19-Phase. Also ich habe schon mal geguckt, wen kennen wir da noch so aus dem Thüringer Bereich? Also ich habe gesehen, erzähl gleich gerne was dazu, dass ihr auch relativ gemischt wurdet. Also dass nicht immer so unbedingt ein Jahrgang zwingend zusammen war, sondern durchaus, so habe ich es zumindest erkennen können, Talentiertere dann mal eine Altersklasse hochgerutscht sind. Und so kam es eben auch dazu, dass ein Carsten Kamlott habe ich da gesehen, den denke ich mal jeder kennt. Robert Mehns von Steinbach-Hallenberg war dabei, Andi von Roda, Moosbacher SV jetzt, Bastian Bischoff, ehemals Geratal, Tom Nowak, ehemals Martin Roda, jetzt Marbach, dann Kevin Möwald als späterer Profi bei Nürnberg, Werder, Bremen, Union und von Fahner Höhe Marc Langner, Mike Baumgarten. Und auch von Arnstadt Silvano Farnhagen, der ja auch ehemaliger Profi unter anderem bei Karlsruhe war. Also da sind schon durchaus Thüringer Größen dabei gewesen. Kannst du das bestätigen, dass da so gemixt wurde? Und ja, ich denke mal, was die meisten noch interessiert, waren da coole Typen dabei? Hast du da mal ein paar Anekdoten, die vielleicht auch ein bisschen ja, witzig sind, die keiner so kennt?
Also das stimmt, die Altersstruktur war ein bisschen gemischt. Also ich habe jetzt nicht nur primär mit Mitspielern aus meinem Jahrgang gespielt, aber das ist, glaube ich, heute immer noch so. Das ist einfach dem geschuldet, dass du immer in der U17 oder auch in der U19 oder auch in der E-Jugend mit zwei aneinander folgenden Jahrgängen quasi spielst. Und in meinem Fall war es dann eben entweder immer 91 und 92, dann war ich der ältere Jahrgang, oder 91 und 90, dann war ich der jüngere Jahrgang. Mhm. Und ab und zu kam es dann eben auch mal vor, wie du gerade schon sagtest, Kevin Möwald ist zum Beispiel Jahrgang 93 und der ist dann eben aufgrund von ja, guten Leistungen schon mit hochgerutscht, hat bei uns trainiert und hat auch, ich glaube, das ein oder andere Spiel gemacht, genauso wie Mike Baumgarten, der ist, glaube ich, auch Jahrgang 93. Und ja, das war bei uns eine andere Zeit. Also die Typen von damals oder das, was wir gemacht haben, war zwar schon Leistungssport, das war professionell, aber wir sind auch damals schon feiern gegangen. Also da gab es schon auch ein paar Feierlichkeiten, auch unter der Woche mit Internatszeiten. Also bei uns haben auch, glaube ich, viel mehr Spieler geraucht als jetzt. Also
das wollte ich gerade fragen, wie viele außer dir haben geraucht?
Also ich würde fast sagen, also 20-30% auf jeden Fall. Und da waren natürlich auch Internatsschüler dabei, die ein bisschen mehr aufpassen mussten als ich. Und da gibt es dann, ja, da gibt es dann Geschichten mit Mandarinschalen. Also die haben sich, bevor sie dann wieder aufs Zimmer sind, weil du konntest natürlich nicht wie im Hotel, einfach wenn du ins Internat bist, auf dein Zimmer gehen, konntest du schon, aber da war vorne immer ein Pförtner, der hat schon Auge gehabt, wann du gekommen bist, wann du gegangen bist. Du musstest dich auch ein- und austragen. Und dann gab es auf jeder Etage auch noch einen entsprechenden zuständigen Erzieher. Und dann hast du, wenn du eine geraucht hast im Park, der ist ja gleich dort neben dem Internat, der Südpark,
ja,
hast du dir teilweise mit Mandarinschalen die Hände eingerieben, damit du danach nicht riechst. Dann war auch Odol Mundspray, war wahrscheinlich immer ausverkauft dort in den umliegenden Discountern. Also das waren so Themen, die da dazugehören. Und auch auf dem Internat wurde gesoffen. Also das ist auch ein Fakt, der ja vielleicht für den einen oder anderen jetzt unglaubwürdig klingt, aber das ist ganz einfach so. Und es gab auch bei uns Radfahrer, die haben am letzten Schultag Zigarre geraucht auf dem Campus, quasi, würde ich es mal nennen. Also Campus heißt, das Internat und die Sportschule ist auf einem Gelände und ist quasi von der Gebäudestruktur parallel gelegen. Und dazwischen war so ein Schulhof oder Campus, nenne ich es mal. Und am letzten Schultag heißt 10. Klasse und da haben die Zigarre geraucht, waren davor feiern am letzten Tag, haben dort in den Mülleimer gekotzt. Also da ist alles dabei, was man sich nicht vorstellen kann.
Du selber hast aber nie auf dem Campus dann gewohnt oder gab es dann auch eine Zeit, wo du dann wieder nach Erfurt gezogen bist?
Also im Internat selber habe ich nie gewohnt. Wenn dann nur mal kurzweilig, weil ich vielleicht eine Kirche dort hatte. Aber ansonsten dort einen dauerhaften Wohnsitz hatte ich dort nicht, weil ich das große Glück wiederum hatte, dass meine Eltern im Außendienst tätig waren und das immer so gedeichselt haben, dass sie mich abgesetzt und wieder abgeholt haben. Also unabhängig davon, dass die im Außendienst tätig waren, ist das trotzdem ein wahnsinniger Aufwand, alleine von der Organisation her. Und den Aufwand, der da betrieben wurde, den hat man auch zum damaligen Zeitpunkt selber gar nicht gesehen. Da war alles selbstverständlich. Und was das eigentlich heißt für einen, was da auch aufgeopfert wurde, was an finanziellen Mitteln aufgeopfert wurde, was ja da für Organisation betrieben wurde, das hat man dann erst viel, viel später irgendwie festgestellt oder das dann auch nochmal reflektiert. Ich habe, wer es kennt, in der alten Parteischule gewohnt. Das ist sozusagen hinter dem Internat und das ist noch viel höher, da gibt es noch viel mehr Zimmer, da konnte man sich einmieten. ich glaube, damals für 190 Euro warm. Und ich habe in der 5. oder 6. Etage gewohnt, ich weiß es gar nicht mehr. Und das war, da war ich 16, 17 und da gab es gar keinen Erzieher. Also da warst du vogelfrei und so hast du dich auch verhalten. Also neben mir hat Felix Rösner gewohnt, der war Eishockeyspieler. Und man muss dazu sagen, dass zu meiner Zeit auf der Sportschule Eishockeyspieler und Fußballer wie Erfurt gegen Jena war. Also eigentlich keine Freunde, also stand nicht unter einem besonders guten Stern.
Okay.
Wir waren aber auf einer Klassenstufe, wir haben uns schon immer gut verstanden und ja, uns war das eigentlich herzlich egal und wir haben da auch viel Scheiße gemacht und haben bestimmt auch viel, viel mehr gemacht, was wir nicht sollten, als das, was wir sollten.
Also die Partys waren dann eher in der alten Parteischule und nicht im Internat?
Ja, das würde ich nicht unbedingt sagen, weil es der Platz nicht hergegeben hat. Also das war wirklich, ich glaube, 14 Quadratmeter und 1 Quadratmeter DDR-Bad. Aber also mehr war das nicht. Dann war es eher vielleicht eine Flurparty, weil die Leute haben dort echt verteilt gewohnt. Ich weiß nicht, wie viele dort gewohnt haben von der Sportschule oder überhaupt Leistungssportler. Früher, genau. Später gab es dann, das war so ja, um die Zeit U19 oder U17, da wurde dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau hieß, das Haus der Athleten wurde gebaut, ja. Tschaikowski-Straße.
Genau.
Das ist da an der Ecke, also quasi hinter der Südschwimmhalle. Das war dann eben für die, die nicht mehr auf der Sportschule waren, die aber trotzdem noch Leistungssport betrieben haben, die vielleicht schon in der Ausbildung waren oder bei der Sportfördergruppe, für die war das primär ausgelegt. Das war auch total modern. Sicherlich ein bisschen teurer, aber dafür, dass man dort im Grunde genommen alleine gewohnt hat, trotzdem irgendwo in einer sportlichen Gemeinschaft war, war das eigentlich eine geile Sache.
Ja. Gehen wir nochmal zum Sportlichen. Wer war im Bereich Jugend dein bester Trainer, den du hattest?
Mein bester Trainer, also da muss ich eigentlich auch nochmal differenzieren. Also mein bester Trainer in der D-Jugend war auf jeden Fall Wolfgang Bübchen-Klein. Der hat die Aufgaben, die man eigentlich in der D-Jugend erfüllen sollte, wirklich super umgesetzt. Also für den war auch Hallenfußball alles. Ich glaube, wir hatten auch mehr Hallenturniere als Kleinfeldspiele. Also ich kann mich jetzt eigentlich an kein Wochenende erinnern, wo kein Hallenturnier gespielt wurde. Und da muss man ganz einfach sagen, der hat uns, was die technische fußballerische Ausbildung betrifft, wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gebracht. Also zumindest mich, da ist, kann ich mich erinnern, auf jeden Fall irgendwo nochmal ein Stück weit ein Knoten geplatzt, was ja so die technischen Belange betrifft. Und im Großfeldbereich, ich weiß gar nicht, ob erstes oder zweites Jahr, U19 Bundesliga, Henry Fuchs und Ilja Kruev. Also Henry Fuchs war,
ich meine im ersten Jahr,
Trainer, ich meine auch im ersten Jahr. Und Ilja Kruev war Co-Trainer. Wer jetzt die beiden nicht kennt, also ich glaube, Henry Fuchs ist relativ bekannt hier, auch im Landkreis Gotha. Er wohnt ja auch hier.
Ich denke auch, den sollte jeder kennen. Und wer nicht, googelt den jetzt einfach.
Genau, und Ilja Kruev hat auch ja kurz davor oder seinerzeit bei Duisburg gespielt, zweite Liga, dann auch mal erste Liga in Bulgarien. Ja, müsste ich jetzt auch noch mal genau gucken. Und sein Sohn spielt bei Leeds United. Der heißt auch Ilja übrigens. Also Ilja Kruev spielt bei Leeds United. Ich glaube, Jahrgang 2000 ist der. Und das Kuriose war, oder was heißt das Kuriose? Die waren Trainer, die waren schon ja ein bisschen fortgeschrittener, was den Fußball betrifft. Also die ganzen Trainer, die wir hatten, Hans-Jürgen Kinne, Heiko Nowak, das waren auch gute Trainer, aber eben von der in Anführungsstrichen alten Schule. Und die zwei haben dann den Fußball oder die Trainingsinhalte oder die Belastungssteuerung nochmal auf ein anderes Level gebracht. Und das Krasse eigentlich war, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt die zu dem Zeitpunkt waren, ich würde jetzt mal tendieren, Ende 30,
ja.
Die haben auch manchmal mittrainiert und da haben wir gar keinen Stich gesehen. Also da hast du gesehen, was da für Erfahrung, für geballte Erfahrung und ja, auch für fußballerische Klasse, gerade bei Ilja Kruev, das war schon einer von der technischen Seite, rein fußballerisch, da hast du schon gesehen, was da eigentlich los war. Und die haben mit uns teilweise manchmal Katz und Maus gemacht im Training.
Okay, ja, interessant. Was denkst du aus deiner Sicht, was so das wichtigste Alter in der Jugend, also wo sich dann auch die Spreu vom Weizen vielleicht trennt? Oder gibt es da keins und jedes Alter ist irgendwo wichtig?
Ja, ich würde es gar nicht jetzt an einem Alter festmachen. Also ich kenne auch Spieler, die haben wirklich ihren größten Entwicklungssprung dann erst mit 15, 16 gemacht, als es dann wirklich in den höchsten Wettbewerb ging. Ob das damit dann zusammenhängt oder einfach mit der Biologie, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, die wenigsten werden, wenn sie mit 15, 16 mit Fußball anfangen, noch Profi. Ich denke, so wie du das gerade schon angerissen hast, dass jedes Jahr, jede Trainingseinheit am Ende wichtig und entscheidend sein kann. Klar, da gehört immer noch ein bisschen mehr dazu. Was hast du für Bedingungen, was hast du für Trainer, was hast du für ein Elternhaus, wie wirst du sozialisiert, wie teamfähig bist du überhaupt? Ne? Das sind alles Punkte, die da mit einspielen in so eine Geschichte. Und natürlich auch, wie verletzungsanfällig bist du und wie gut nimmst du Dinge auf? Also ganz, ganz viele Sachen. Ich würde jetzt gar kein Alter oder gar keine Altersklasse nennen wollen oder können, weil ich glaube, dass das Gesamtpaket oder der ganze große Rahmen stimmen muss.
Hm. Wann hast du für dich gemerkt, okay, das könnte was werden, vielleicht schaffe ich den Sprung in den Profikader oder in den Profibereich?
Da gibt es auch eigentlich gar keinen so richtigen Zeitpunkt, weil, wie ich es vorhin schon mal kurz angesprochen habe, seitdem ich bei Rot-Weiß war, ging es eigentlich immer nur 10 Jahre lang steil nach oben. Also steil nach oben in Anführungsstrichen, aber ich war nie jemand, der nicht von Anfang an gespielt hat oder der mal in einem sportlichen, fußballerischen Tal war. Ich war ja auch in der U17 und in der U19 Kapitän, zumindest als ich im älteren Jahrgang war. Und wir haben ja auch seit, jetzt muss ich überlegen, mit welchem Alter das losging, 13, 14 gab es dann Thüringen-Auswahl, so rum, Entschuldigung, das war quasi die besten Spieler eines Jahrgangs.
Genau, sind zum Ländervergleich, Thüringen-Auswahl, haben dann, also meistens Sportschule Jena, Erfurt plus 3 weitere.
Genau, also so muss man sich das vorstellen. Und da gab es regelmäßig Ländervergleiche, einmal mit mehr Mannschaften, einmal mit weniger. Und in der U15, das gab es einmal im Jahr, da haben wir quasi einen Ländervergleich gehabt mit allen Bundesländern. Da muss man aber auch dazu sagen, dass wir immer unter den Top, oder nicht Top, sondern unter den schlechtesten 3 oder 4 Mannschaften waren, oder Bundesländern besser gesagt.
Also das war zu meiner Zeit 10 Jahre vorher auch schon so, das immer an dem Rande.
Okay, und worauf ich aber hinaus wollte, wir haben das Turnier gespielt, U15, und danach gab es, denke ich, die ersten U15-Nationalmannschaftslehrgänge. Und das waren in Summe, glaube ich, ich weiß es nicht, so 60 Leute, würde ich jetzt sagen, aus ganz Deutschland, wiederum aus meinem Jahrgang, die dann Lehrgänge gemacht haben, um dann am Ende die Nationalmannschaft zu bilden. Und das war natürlich eine geile Sache. Da bist du ausgestattet worden wie kein Zweiter. Da war ich, glaube ich, bei 2, 3 oder 4 Lehrgängen. Und da hat man dann, glaube ich, schon so das erste Mal gemerkt, okay, hier könnte vielleicht in naher Zukunft irgendwas gehen, weil du bist dann 15 Jahre alt, bist in 3 Jahren, das klingt erstmal viel, aber die Zeit vergeht ja dann auch relativ schnell, bist du vielleicht im Profibereich, bist im Männerbereich, kannst da anknüpfen, und das war schon eine geile Sache, und da hat man dann irgendwo schon gemerkt, okay, du bist auf jeden Fall einer der Besseren. Ich muss aber auch dazu gestehen, als wir dann die Lehrgänge hatten, habe ich teilweise gar kein Land gesehen. Also da waren Spieler dabei, Patrick Herrmann, der dann später ganz lange bei Gladbach gespielt hat, Cenk Tosun, der ist vielleicht sogar noch ein bisschen unbekannter, der hat dann, der war bei Eintracht Frankfurt damals, später hat er dann auch bei Everton gespielt, Premier League, Dann in der Türkei Super League. Jetzt ist er, glaube ich, immer noch in der Türkei. Um nur mal zwei, drei Namen zu nennen. Julian Börner kennt man vielleicht auch. Hat dann später in Sheffield gespielt, also zweite Liga in England. Und ja, das war dann nochmal so ein Quantensprung, wo man wirklich gemerkt hat, wo man eigentlich steht.
Okay. Jetzt denke ich mal, wird jeder Jugendspieler so im Bereich A-Junioren, der es mal erfahren hat, rückblickend sagen, dass das ja ein besonderes Highlight ist, wenn dann der Trainer von den Männern oder irgendjemanden aus der Männermannschaft mal sagt, hier komm, du bist jetzt mal bei uns zum Training dabei und wir schauen mal, ob es was wird. Vielleicht auch zum ersten Spiel. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, Berufung in den Männerbereich? Wie wurde das übermittelt? War das so ein Highlight für dich oder eher nicht?
Also, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, wann es war. Es war auf jeden Fall in meinem zweiten Jahr U19. Und da war dann Trainer oder Co-Trainer war Henry Fuchs, also wiederum mein damaliger Trainer schon aus der U19. Das war für mich natürlich ein Vorteil, weil er mich kannte und kannte demnach auch, wie ich Fußball spiele. Und angefangen hat es mit also erstmal nur Training. Ich habe erstmal nur mittrainiert, ich denke so 3 oder 4 Wochen. Natürlich auch immer entsprechend den Trainingszeiten der ersten Mannschaft. Also ich war ja noch in der Oberstufe, 11. Klasse oder 11SP. Wem das jetzt nichts sagt, 11SP oder anders gesagt, auf dem Sportgymnasium in Erfurt gibt es 13 Jahre Schule. Und die 11SP ist nochmal so ein Zwischenjahr sozusagen, bevor das Punktesystem der Oberstufe losgeht, um sich wirklich nochmal primär eigentlich auf den Sport konzentrieren zu können. Und ich habe damals mittrainiert, erste Mannschaft, eigentlich während ich Schule hatte. Und am Ende, ich würde sagen nach 4 Wochen, das war Anfang November 2009, da kam Henry Fuchs auf mich zu und hat gesagt, okay, wir würden dich gerne am Wochenende mit in den Kader nehmen. Und gespielt wurde bei Borussia Dortmund 2.
Ja.
Die spielen ja bekanntlich dort auf der Roten Erde, wem das was sagt. Mhm. Also das ist ein Nebenplatz vom Signal Iduna Park, der war aber gesperrt. Und wir mussten ist jetzt eigentlich das falsche Wort, weil wir mussten in den Signal Iduna Park ausweichen. Mhm. Also
bitter.
Das war ganz bitter, genau. Also mein erstes Mal im Profikader war im Signal Iduna Park gegen Borussia Dortmund, zweite Mannschaft, dritte Liga damals. Ich glaube vor 7000 Zuschauern, aber gefühlt waren es 7. Dort in dem großen Fußballtempel.
Also zum Vergleich, ich glaube, Rot-Weiß hat aktuell so einen 8000er Schnitt in der Regionalliga und die Kurve ist definitiv krachtevoll, Haupttribüne auch relativ voll, nur dass man da mal so einen Eindruck und Vergleich hat.
Genau, also so viele waren es auch. Ich habe nicht gespielt, aber das war auch völlig uninteressant in dem Moment. Wir sind auch einen Tag eher angereist, da ging es dann um ja überhaupt solche Sachen, da dabei zu sein als U19-Spieler. Und wir haben auch verloren. Vielleicht ja, hätte ich gespielt, wenn wir deutlich gewonnen hätten. Vielleicht hätte dann jemand gesagt, komm, wir schenken dem Jungen mal 5 Minuten. Aber ja, wie gesagt, völlig, völlig uninteressant. Da geht es einfach nur um das Highlight an sich, da dabei gewesen zu sein. Und das ist auch eine unglaubliche Sache gewesen. Also.
Da gibt es noch eine Geschichte mit einem Trainingslager in der Türkei. Auch hier schließt sich wieder ein Kreis. Thomas Rudolph hat mir letztens auch erzählt, dass er sogar dabei war. So, das war seine erste Reise als Reporter, aber das auch nur am Rande. Wie kam es für dich dazu? Trainingslager Türkei, ja, da wird ja sicherlich auch nicht jeder mitgenommen.
Richtig, also das war dann 2 Monate später ungefähr, also Anfang Januar, als dann die Wintervorbereitung wieder losging bei der ersten Mannschaft. Und dass ich dort mitfahre, war aber eigentlich so eine Harakiri-Übernachtaktion. Also ich glaube, wir sind angereist am Samstag oder Sonntag und Freitagabend oder Samstag habe ich überhaupt erfahren, dass ich mit soll. Und bin natürlich dann auch mitgefahren, logisch. Und am Montag hat dann die Schule meine Mutter angerufen und hat gefragt, wo ich denn bin. Genau, und hat dann, hat sie aber nicht erreicht, genau, und hat dann über die Bild-Zeitung erfahren, dass ich mit ins Trainingslager geflogen bin. Also, ja, als
völlig verrückt.
Völlig verrückt, genau. Und als 17-Jähriger machst du dir bei so einer Message am Samstag oder am Freitagabend natürlich auch keine Gedanken, oh, ich muss jetzt erstmal meiner Schule Bescheid sagen.
Aber da warst du 11. Klasse, oder? Ich glaube, Schulpflicht ist auch damals schon nur 10 Jahre gewesen, also hast du Glück gehabt.
Ja, aber auch daran habe ich damals nicht gedacht. Ja, aber da denkst du natürlich nicht dran. Gell? Also du freust dich darauf, dass du da mit kannst. Und das ist natürlich für jemanden wie mich Wahnsinn gewesen. Damals war ja, denke ich, auch das allgemeine Niveau rein sportlich und auch finanziell noch ein bisschen anders als vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt in Erfurt. Also da wurde, glaube ich, über so ein Trainingslager Türkei eine Woche, also 7 Tage, gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Und wir hatten zu meiner Zeit damals auch logischerweise Punktprämie, erste Mannschaft, dritte Liga, und das waren 250 Euro pro Punkt. Also heißt nach Adam Riese 3 Punkte, also ein Sieg am Wochenende, 750 Euro. Und ja, für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht wirklich Profifußballer ist, der lacht sich da tot, aber als 17-jähriger Schüler ist das schon was, wo du mit einem Sieg im Monat durch bist, gell?
Auf jeden Fall, da kannst du schon mal die ein oder andere Party finanzieren. Jetzt wissen wir aber auch, dass es dann am Ende letztendlich weder für Rot-Weiß, dritte Liga, ich will nicht sagen, nicht gereicht hat, aber du hast dich definitiv dann für einen anderen Weg entschieden. Wie kam es dazu?
Ja, also das ist erstmal richtig. Also warum das so ist, liegt im Endeffekt, ich sag mal, zu 80% an mir oder lag an mir. Ich würde es jetzt mal damit begründen, wie alt ich war, wie dumm ich war, wie naiv ich war und dass ich es einfach nicht besser wusste. Also man muss dazu sagen, ich hatte vielleicht auch noch ein anderes Pensum, als man das jetzt vielleicht denken mag, weil ich hatte am Ende immer eine Doppelbelastung. Oder wenn ich es jetzt sogar als Profi-Fußballer auslege, hatte ich eine Dreifachbelastung. Ich habe in der ersten Männermannschaft trainiert und war parallel noch in der Schule. Und dazu habe ich aber auch noch U19 gespielt. Hm. Also um mal ein Beispiel zu nennen, ich hatte die ganze Woche Schule mit, weiß ich nicht, 8 Trainingseinheiten, je nachdem, wie und wo trainiert wurde. Und bin dann Freitagmittag beispielsweise mit der ersten Mannschaft zum Auswärtsspiel gefahren, beispielsweise nach Elversberg. Dann haben wir dort übernachtet, haben nochmal dort trainiert und am nächsten Tag 14 Uhr war dann Spiel oder 13:30 Uhr. Und dann warst du Samstagabend wieder zu Hause, ja. 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr. Und am nächsten Tag bin ich dann früh um 6 Uhr mit der U19 nach Cottbus gefahren und habe dort nochmal 90 Minuten gespielt, war dann auch wieder abends zu Hause, dann war Sonntagabend, Wochenende vorbei und dann hat sich das Rad neu gedreht am Montagmorgen. Also ich war völlig überfordert, habe das aber zum damaligen Zeitpunkt natürlich auch geschuldet meiner Erfahrung und meinem Alter gar nicht so realisiert, dass das so ist und habe mir ehrlicherweise auch wenig helfen lassen, habe auch wenig Hilfe gesucht und hab dann, wie ich das vorhin schon mal kurz angerissen habe, auch nicht den selbstmotivierten Drang gehabt nach unbedingtem Profifußball, also jetzt nur rein von meiner persönlichen Veranlagung her, von meinem Gedankengut, und habe mich dann natürlich auch in Zeiten, wo wirklich mal kein Fußball war, nicht damit beschäftigt, mich auszuruhen, sondern habe dann die Dinge nachgeholt, die man eben als 17- oder 18-Jähriger so macht. Und die sind eben, ja, feiern gehen, Alkohol trinken, rauchen. Also da habe ich mich gar nicht vorgescheut und muss sogar dazu sagen, dass ich da gar nicht drüber nachgedacht habe.
Ja, ich denke, also jeder kann das nachvollziehen, was du meinst, und jeder kann sich da ein Stück weit reinversetzen. Und ja, wer weiß, hätte Fahrradkette. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht weiter drum herum reden, sondern spring einfach mal einen Schritt weiter.
Bevor wir jetzt weitermachen, Ronny, will ich das Ganze nochmal abschließen und will auch nochmal kurz erzählen, wie es damals geendet hat. Also ich habe Also als ich auf die Sportschule gekommen bin, mit 15, habe ich einen Amateurvertrag gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt Amateurvertrag hieß. Ich hatte auf jeden Fall einen Vertrag, mhm, quasi im beruflichen Kontext, hätte man jetzt gesagt, einen Minijob. Also ich habe, ich glaube, 300 Euro bekommen und dann jedes Jahr 50 Euro mehr. Und bei uns gab es übrigens auch schon Punktprämie in der U17 und in der U19. Ich meine, okay, in der U17 20 Euro pro Punkt und ich glaube in der U19 25 Euro pro Punkt. Also
auch das für einen jungen Menschen.
Auch Wahnsinn, also überhaupt nicht unerheblich. Und genau, ich hatte einen Vierjahresvertrag, ich hatte keinen Profivertrag und ich hatte auch nie einen vorliegen, das muss ich auch sagen. Und ich bin damals ins Stadion gefahren zu Rainer Hörgel, das war der damalige Trainer, und habe zu ihm gesagt, oder zu Rainer Hörgel und Stefan Beutel, genau, Stefan Beutel war damals auch noch bei Rot-Weiß, und habe gesagt, dass ich meinen Vertrag auflösen möchte und ich weiß nicht mehr mein Wortlaut. Ich habe gesagt, ich schaffe das nicht mehr in dem Umfang und ich habe keinen Bock mehr und ich weiß es nicht mehr genau. Und dann war das tatsächlich ein relativ kurzes Gespräch. Ich glaube, das ging vielleicht 20 Minuten und dann war es tatsächlich so, wie es war. Also ich habe dann darum gebeten, war dann ein halbes Jahr gesperrt und dann war ich wieder quasi ablösefrei für jeden Verein der Welt zur Verfügung. Und warum erzähle ich das? Weil es eigentlich aus heutiger Sicht für mich eigentlich unfassbar ist, weil ich es überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass am Ende mehr oder weniger so in Anführungsstrichen hingenommen wurde. Also ja, ich glaube, da gab es dann irgendwann nochmal einen Kontakt mit meiner Mutter oder ich glaube sogar mit Lars Bauer, wenn ich mich da richtig dran erinnere, dass irgendjemand ihn damals angerufen hat, wobei er damit überhaupt nichts zu tun hatte. Und aber es gab jetzt keinen, der, ich sag mal, mir den Kopf gewaschen hat oder versucht hat, mir wirklich mal vor Augen zu halten, was ich da wegwerfe. Also
das muss man an der Stelle halt auch mal festhalten, auch für alle jungen Zuhörer oder auch die Eltern von Kids, was das für eine Belastung sein kann und wie du es jetzt auch beschrieben hast, das war ja kein Grund, dass du gesagt hast, okay, du schaffst es fußballerisch nicht mehr oder sportlich nicht mehr, sondern einfach vom Kopf. Und ich will nicht sagen, das war jetzt ein Hilfeschrei, aber zumindest eine Bitte um Hilfe, dich da ein Stück weit zu unterstützen. Natürlich in Jugendsprache ausgedrückt, ich schmeiß hin. Ja, und ich hoffe, heute ist man ein Stück weiter bei Rot-Weiß oder auch in anderen Vereinen. Also ich sage jetzt auch mal, das war halt tatsächlich sicherlich auch die damalige Zeit, wo man auch in der, im Umgang mit jungen Menschen einfach anders war als heute. Ich hoffe, das hat sich ein bisschen geändert und man soll jetzt nicht jeden pampern und jeden zwingend alles hinterhertragen. Aber zumindest, wenn dann so einer mit so einer Bitte um Hilfe kommt, dass man die dann auch annimmt, unabhängig davon, ob das dann irgendwie sportlich trotzdem mal gereicht hätte oder nicht, das weiß man nicht. Und du hast ja auch gesagt, dass dann gerade bei den Bundesvergleichen auch dann deutlich nochmal andere Kaliber da waren. Aber darum ging es jetzt auch gar nicht. Aber gut, dass du das auch nochmal unterstrichen hast und dargestellt hast. Und das lassen wir auch auf jeden Fall drin und geben das so weiter. Wer Fragen hat, kann sich sicherlich auch immer an dich wenden, denke ich mal. Also wenn es da Eltern gibt, die überlegen und wissen wollen, was das für ein Aufwand ist und was es bedeutet. Ich denke mal, so wie ich dich kenne, kann man sich da auch an dich wenden, oder?
Genau, also es wäre auch nicht das erste Mal, dass ich das mache. Ich habe im Kreise unseres Jugendvereins schon mal mit einem Trainer und zwei Spielern und den Eltern dazu schon mal ein bisschen erzählt. Mhm. Ich muss aber auch sagen, um das Ganze jetzt schon mal vorwegzunehmen, also es ist Fußball, Profifußball ist ein Geschäft. Irgendwann wird es zum Geschäft, vielleicht am Anfang noch nicht, aber das ist ganz einfach so. Und ich würde es nochmal ganz genauso machen. Also das, was man da erlebt hat, was man da mitnimmt, auch alleine schon, wie selbstständig man im frühesten Alter schon sein muss, also das würde ich jedem eigentlich nur anraten.
Ja. Muss ich auch unterstreichen, die ich kenne, die den Schritt gemacht haben, zum einen sportlich, also muss nicht immer nur Fußball gewesen sein, aber generell Sportschule, egal in welcher Sportart. Also ich kenne keinen, der jetzt sagt, er würde sein Kind nicht auf eine Sportschule schicken. Also von daher kann definitiv oder muss definitiv mehr gut gewesen sein als schlecht. Okay, wir haben gesagt, der nächste Schritt, also du hast ja dann nicht aufgehört, Fußball zu spielen, sondern du hast halt nur aufgehört, bei Rot-Weiß Fußball zu spielen. Dann ging es über verschiedene Stationen weiter in den Thüringer Fußball. Da, ja, hast du da mal so ein paar Highlight-Spiele aus Kreisliga bis Thüringenliga, die dir irgendwie in Erinnerung geblieben sind?
Ja, also ein paar habe ich auf jeden Fall. Wobei ich wirklich sagen muss, gerade bei Oratal dann, das ist ja zum einen doch irgendwo mein Heimatverein und der Verein, bei dem ich dann angekommen bin. Also ich habe ja über 10 Jahre selbst hier gespielt und da gab es so viele Highlights, da könnten wir jetzt wahrscheinlich die ganze Nacht noch sprechen, um die wirklich mal aufzudröseln. Aber auf jeden Fall ein Highlight war das Halbfinale gegen Meuselwitz 2015, glaube ich. Genau, da sind wir als Landesklasse-Aufsteiger im Finale dann gescheitert. 0-2 verloren leider. Aber zur Halbzeit stand es noch 0-0. Also ja, mit ein bisschen Glück. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal, als das Rot-Weiß-Spiel ins Haus stand, gesagt. Ein von 100 Spielen gewinnst du. Gell? Mit ein bisschen Glück, wenn irgendwie alles passt und alle bei 110% sind, dann kannst du tatsächlich so ein Ding mal reißen. Also das war schon...
Ich denke mal, bei Trankenhausen hört ja gerade zu. Die spielen ja am 28. März gegen Jena das Pokal-Halbfinale.
Genau, also gleiche Ausgangslage. Und ja, da schon mal viel Glück für Bad Frankenhausen. Also nicht
gegen Meuselwitz auch. Ich korrigiere, gegen Meuselwitz nicht. Jena spielt ja gegen Erfurt. Gegen Meuselwitz, genau. Selber Gegner.
Genau, ich wollte es gerade selber sagen. Ist aber nicht weiter schlimm. Nicht, weil ich was gegen Meuselwitz habe, sondern ja, weil ich es einfach immer schön finde, wenn solche kleinen Vereine aus völligem Eigenantrieb solche Leistungen erreichen können. Und natürlich auch, weil ich den einen oder anderen Spieler auch von Bad Frankenhausen persönlich kenne. Grüße gehen auch nochmal raus. Und ja, also das zählt auf jeden Fall dazu. Dann ganz am Anfang, das war glaube ich in meiner ersten Saison, gab es mal ein Spiel in Mila und da wurde ich in der, weiß ich nicht, irgendwann Mitte Spiel, war ein Einwurf, ich war in der Außenlinie und da hat mich irgend so ein Zuschauer von denen hat mich beleidigt und hat mich gefragt, was ich für eine Nullnummer bin und ob ich das in Erfurt gelernt habe. Und ich glaube wirklich 5 Minuten später war ein Freistoß kurz hinter der Mittellinie und wir hatten Rückenwind und ich habe ihn einfach drauf gezimmert und er ging auch unter die Latte in Winkel und rein und dann bin ich raus zu dem Zuschauer und hab zu ihm gesagt, das ist das, was ich in Erfurt gelernt habe. Also das sind so Geschichten, wo man ja, sich gern nochmal erinnert. Ich glaube jetzt mit etwas reiferer Erfahrung würde ich das nicht nochmal so machen, aber damals war ich, glaube ich, 21 oder so. Da war das für mich natürlich ein Genuss, dem das nochmal vor die Stirn zu drücken.
Ja.
Und als drittes Spiel, was mir immer in Erinnerung bleibt, war Thüringenliga gegen Eisenberg. Und da habe ich ganz stumpf 2 Elfmeter verschossen in einem Spiel. Also ich war unser erster Elfmeterschütze, habe den ersten an den Pfosten genagelt und den zweiten hat er gehalten. Aber ja, wir hatten das Thema neulich erst. Ich hätte, wenn es einen dritten gegeben hätte, mir den auch genommen. Mhm. Ob ich jetzt verschossen hätte oder nicht, aber ja, ich.
Na gut, die Wahrscheinlichkeit sinkt ja dann mit zunehmenden Elfern, dass du die dann auch verschießt. Also von daher, eigentlich von der Logik her, hättest du den dritten dann schießen müssen, klar.
Das stimmt. Aber ja, ich hätte mir auf jeden Fall genommen. Und wenn ich ein drittes Mal verschossen hätte, dann hätte ich ein drittes Mal verschossen. Dann hätten sie mich vielleicht geköpft, aber. Ja, das gehört auch dazu und auch an alle anderen. Es gehört im Fußball, auch im Amateurbereich, immer auch Verantwortung dazu. Und das betrifft nicht nur jemanden, der Kapitän ist oder der Trainer ist, sondern jeden Spieler. Und das gehört auch dazu. Ich will mich jetzt nicht selber loben, aber man muss dann auch erstmal den Mut aufbringen und sich die Pille dann auch nochmal nehmen. Also, ja.
Na klar. Kurz und knapp, in 1, 2, maximal 3 Sätzen die Antworten jetzt. Zu den Fragen, dein Lieblingstrainer im Herrenbereich? Boah, muss ich der Beste sein? Deswegen sage ich bewusst Lieblingstrainer.
Du stellst mir Fragen. Also ich würde jetzt mal nicht sagen bester Trainer, sondern der prägendste ist Jan Timm, weil ich auch einfach unter ihm in 2 Mannschaften gespielt habe.
Die Cobra, wer kennt ihn nicht?
Die Cobra, ganz genau.
Grüße gehen auch raus an Jan natürlich. Ich hoffe, er hört zu. Dein Lieblingsmitspieler? Oder prägendster Mitspieler?
Boah, da ja, schwierig. Oder was heißt schwierig? Nee, eigentlich nicht.
Also man hat ja wirklich viele Weggefährten, na klar. Und
genau, man hat viele Wege.
Da jetzt jemanden hervorzuheben, ist schwierig, aber...
Genau, man hat viele Weggefährten. Ich würde jetzt aber wahrscheinlich die nennen oder alles andere. Wäre Quatsch, wenn ich nicht die nennen würde, die mich auch am längsten begleitet haben. Und das ist natürlich Michael Jüngling, Stefan Kubierske, Nico Baum, Lars Frankenberger, Max Wildis auch, also der ist ja auch recht früh dazugekommen.
Ja.
Und ja, das sind so die mein Herrenfußball vor allem in Ortruf mit am meisten geprägt haben.
Ja, ich denke mal, der ein oder andere wird in späteren Folgen nochmal hier auftauchen und mal gucken, ob die das dann auch so widerspiegeln können. Härtester Gegenspieler?
Härtester Gegenspieler? Das ist eine gute Frage.
Also muss jetzt nicht auch nicht der brutalste sein, aber oder der ekligste Gegenspieler vielleicht auch, oder mit denen es immer so die hitzigsten Duelle gab?
Ja, ich glaube, die hitzigsten Duelle gab es in den Derbys, aber jetzt so den ekligsten oder härtesten Gegenspieler habe ich jetzt gar nicht so vor Augen. Vielleicht lag es daran, weil ich ihn immer vernascht habe, aber nein, habe ich jetzt wirklich keinen, den ich nennen könnte.
Unter wen hättest du gerne mal trainiert?
Jürgen Klopp.
Okay, und im Amateurbereich? Hast du da jemanden? Oder sagst du, ey, habe ich doch alle erlebt?
Nee, da habe ich auch viel zu wenig Einblick, um jetzt sagen zu können, dass der vielleicht ein besonders guter Trainer oder ambitionierter Trainer ist. Das kann ich jetzt gar nicht sagen.
Jetzt kennst du ja die, sag ich mal, Kabine aus jetziger Trainersicht und kannst den Vergleich herziehen. Kabine als Spielersicht, was hat sich da geändert oder hast du eine Kabinengeschichte für uns?
Also geändert hat sich schon einiges, denke ich. Da kann ich auch mal kurz ausschweifen, weil zu meiner Zeit gab es wirklich absolut feste Belegung bei Auswärtsfahrten, was die Busverteilung betrifft. Also nicht nur das Fahrzeug per se, sondern auch wer wo sitzt. Also ich saß immer Mitte links, daneben mein Kompagnon, entweder Alexander Hill oder Stefan Kubierske. Vorne saß Michael Jüngling und Nico Baum und hinten war es dann ein bisschen verteilt. Und als Lars Frankenberger aufgehört hat, dann wurde wie bei einem Arbeitgeber tatsächlich dieser Sitzplatz innerhalb der Mannschaft ausgeschrieben. Also man musste sich darauf bewerben.
Sind wir wieder beim Bewerbungsverfahren.
Sind wir wieder beim Bewerbungsverfahren.
Zieht sich wie ein roter Faden durch den Podcast.
Genau, nur wieder in einem anderen Kontext. Und ja, so war es dann auch. Also Christian Seifert hat dann mittels Video sich den Platz tatsächlich ergattern können oder ergaunern können. Und ja, also damals...
das der übrigens so viel mit Fußball zu tun hat, wie ich mit Atomphysik. Also das genau, muss man dazu sagen.
Genau, Christian Seifert seinerzeit bester Betreuer bei uns im Oratal. Und man kann das schon dahingehend nicht vergleichen, glaube ich, weil der Fußball heute auch im Amateurbereich aus meiner Sicht fluktuativer ist. Also die Spieler, die wir in unseren Reihen hatten, die waren über Jahre oder Jahrzehnte in dem Verein. Und dann hat man auch eine ganz andere Freundschaft oder auch eine ganz andere Dynamik entwickelt. Hängt natürlich auch immer mit Sympathie zusammen. Aber ich habe ja dann am Ende auch aufgehört mit Fußball, weil die Generation, die danach kam, sicherlich nichts falsch gemacht hat, aber es war nicht mehr meine. Also da gab es dann Gesprächsthemen, da wusste ich teilweise gar nicht, worum es ging. Gell? Und hier damals, zu der Zeit, als ich hier war, da war es nicht nur Fußball, also das waren Freundschaften mit Feiern gehen und Geburtstagen und allen Dingen, die dazugehören. Also der Fußball oder ich sag mal, diese Kabinendynamik hat sich schon ein bisschen verändert. Jetzt nicht unbedingt ins Negative, aber sie ist anders geworden.
Jetzt hast du Oratal ja wirklich über die Ligen und Aufstiege begleitet. Also Oratal ist halt in Anführungszeichen erst 2006 gegründet worden und musste sich dann halt ja hoch spielen und hat es auch geschafft bis in die Thüringenliga, jetzt wieder in der Landesklasse. Wie sind so die Sprünge? Also du hast es ja als Spieler und jetzt eben auch als Trainer erlebt und erlebst es auch gerade. Ja, wie sind so die Sprünge von Kreisoberliga zu Landesklasse, Landesklasse zu Thüringenliga? Wo ist da der Unterschied? Wie kann man sich da vielleicht drauf vorbereiten? Was sind da so deine Erfahrungen, wo du sagst, das sind einfach die Unterschiede?
Also bevor wir dazu kommen, du hattest ja nach Kabinenanekdoten gefragt. Kommen die jetzt nochmal später oder?
Nee, hau raus. Dann erst. Ja, los. Also.
Genau, also da habe ich nämlich natürlich, weil ich wusste, dass die Frage kam, ein paar vorbereitet. Und ich fange einfach mal an. Also wir hatten mal ein Trainingslager in Hohenkirchen im Sommer. Und zu der Zeit war Jan Tim war kein Schleifer, aber auch schon einer von der alten Schule. Und wir wussten, es geht am nächsten Tag nach Oberhof an die Schanze. Wir wussten es, wir haben es nicht nur gespürt, wir wussten es, weil es auch immer gemacht wurde.
Also Sprungschanze mit vielen Treppen, wer genau. Jetzt nicht aus dem Südthüringer Bereich kommt.
Genau, Ede Geier war auch schon mal dort damals mit Energie Cottbus. Der hat die Jungs, glaube ich, 10-mal hochgejagt. Also ich wusste auch mal, wie viele Stufen es sind. Ich glaube, 650 oder irgend sowas, müsste man mal nachlesen.
Ja, kannst du morgen mal hochgehen.
Genau, ich gucke morgen mal. Und ja, wir wussten auf jeden Fall, am nächsten Tag geht's hoch als Trainingseinheit. Und in der Nacht zuvor sind Nico Baum und Stefan Kubierske und ich hochgefahren nach Oberhof und haben die Schanze gesperrt. Also gesperrt heißt, wie man sich eine Sperrung, ja, Baustellensperrung vorstellt. Also rotes Flatterband, Sperrschild und alles, was dazugehört. Und sind dann wirklich voller Euphorie am nächsten Tag nach Oberhof gefahren, in dem Glauben, dass wir nicht die Schanze hoch müssen. Und Jan Tim hat sich da vorgestellt, hat das kurz gelesen und hat es einfach weggerissen. Also er hat es einfach stumpf weggerissen. Wir haben natürlich auch ein Bild gemacht in der Nacht und haben das dann ein paar Stunden später reingestellt. Also es wusste wirklich keiner, dass wir das waren zum Zeitpunkt des Trainings. Es sah auch echt professionell aus. Also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass er das Ganze wegreißt. Ja, Geschichte Nummer 2. Ich habe 3 Stück vorbereitet. Die dritte ist eher FSK 16 oder 18, aber da kommen wir gleich nochmal dazu.
Das kann ich mit extra angeben in dem Podcast.
Das ist gut.
Bei der Veröffentlichung.
Genau. Und wir hatten, da warst du übrigens auch dabei, mal ein großes Stadtfest. Ich weiß gar nicht, ob das ein runder Geburtstag war in Ortrof. Und da gab es auch einen Umzug und wir haben den Umzug begleitet. Mhm. Und schönes Wetter. Das ging, glaube ich, gegen Mittag los. Und das war an einem Samstag und wir haben natürlich auch ein paar Bier getrunken auf unserem Wagen, den wir hatten. Und ich weiß nicht, das ging so 2, 3, 4 Stunden in Summe. Dann ist man auseinandergegangen und war dann irgendwann auch in dem ganzen Zuge, auch mit dem Wetter und mit der Stimmung verbunden, quasi beim Point of No Return. Also da hat es dann irgendwann einen kleinen Schalter umgelegt im Kopf und dann hat man eben einfach weitergemacht. Ne? Und
unsterblich.
Unsterblich, genau. Und früher haben wir gesagt, Leben am Limit.
Mhm.
Und ja, dann war abends noch ein Geburtstag und wir hatten am nächsten Tag Spitzenspiel gegen Bosch. Bosch, die genau diese Mannschaft, die aktuell in der Thüringenliga weilt. Und ich war natürlich noch bei dem Geburtstag und bin, glaube ich, weiß ich nicht, gegen 3 Uhr stechfett nach Hause. Ich musste allerdings auch abgeholt werden. Also irgendjemand hat dann Michael Jüngling angerufen von meinem Handy und der hat mich dann abgeholt und ich bin am nächsten Tag aufgewacht und unabhängig jetzt vom Fußball, das war echt einer der härtesten Schläge in meinem Leben, dieser Tag oder dieser Abend. Also muss ich wirklich sagen. Und ich kann mir auch bis heute nicht erklären, wie ich es geschafft habe, dass ich von Anfang an spiele. Also rein von meinem Auftreten an dem Spieltag her. Und ich habe schon in der Erwärmung gemerkt, das ist eigentlich unmöglich, hier heute Fußball zu spielen. Aber wir waren auch, glaube ich, nicht viele im Kader. Ich hätte nichts machen können. Ich hätte nur hoffen können, dass mir jemand das Bein bricht, gefühlt.
Wie ging es aus?
Nach 2 Minuten. Es ging so aus, dass das Spiel nach 8 Minuten wegen Gewitter abgebrochen wurde. Also das war ein absoluter Ritterschlag für mich. Gut, dritte Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr das Spiel. Es war irgendwo in Südthüringen. Ich sage jetzt einfach mal Sonneberg, auch Spitzenspiel. Und ich weiß gar nicht, ob du die Story kennst. Mal gucken, wie sie dir jetzt vielleicht als ehemaliger Verantwortlicher schmeckt. Aber das ist mir jetzt an sich herzlich egal. Und wir hatten auf jeden Fall gewonnen. Ich glaube sogar deutlich gewonnen. Und waren in Sonneberg auf der Heimreise, auf der Autobahn. Und ja, damals war es dann eben auch noch so, dass schon auf der Hinfahrt so viel getrunken wurde wie möglich. Das war im Grunde genommen unser Vorglühen für die Abendveranstaltung, weil manchmal war es dann doch eben zeitlich knapp.
Also auf der Rückfahrt vom Spiel.
Auf der Rückfahrt vom
Spiel. Nicht, dass das jetzt wieder falsch verstanden wird.
Genau, auf der Rückfahrt vom Spiel. Und ja, manchmal kam es dann eben auch vor, wenn das ein oder andere Bier schon zu viel verhaftet wurde, dass wir in den Bussen geraucht haben. Und dann war es in dem Moment so, wir sind auf der Autobahn hintereinander gefahren oder nebeneinander und hatten in dem einen Bus keine Zigaretten und in dem anderen Bus kein Bier. Dann haben wir auf der zweispurigen Autobahn bei 140 ungefähr die Schiebetüren aufgemacht zueinander und haben uns auf der Autobahn, die Busse waren glaube ich 30 Zentimeter auseinander, also gefühlt Spiegel an Spiegel, haben wir uns dann Bier und Zigaretten hin und her gereicht, damit wir noch ja, bis nach Hause kommen quasi. Also auch, also Wahnsinn, lebensmüde ist das gewesen. Aber ja, da hat sich der eine rausgebeugt, die anderen haben den festgehalten, also wie vor so einer Schlucht. Also unvorstellbar.
Ja, kann ich jetzt auch echt überhaupt nicht drüber lachen. Also muss ich auch wirklich sagen,
schon.
Das geht gar nicht. Ich kannte die tatsächlich nicht, die Geschichte. Also natürlich weiß ich, dass ihr in den Bussen geraucht habt. Es sind ja auch genügend Brandlöcher in den Polstern gewesen. Aber ja, ist auch, glaube ich, besser so, wenn ich nicht alles weiß. Definitiv verrückte Geschichte. Bitte nicht nachmachen. Okay, also danke für die Einblicke auf jeden Fall in die Kabinengespräche, Kabineneinblicke, Buseinblicke. Ich denke mal, dass jeder kennt solche Stories. Ja, also zum Abschluss noch zwei Punkte, die mich interessieren würden. Zum einen, was ich eben schon angesprochen hatte, aus deiner Sicht die Unterschiede zwischen den einzelnen Ligen. Und die zweite Frage kommt nach deiner Antwort.
Also ich glaube, die Unterschiede oder das Niveau von den Ligen, das verändert sich auch. Also das wird mal besser und ist dann mal wieder schlechter. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass in den letzten 10 Jahren das Niveau in der Kreisoberliga, in der Landesklasse und in der Thüringenliga immer gleich war. Ein ganz gutes Beispiel, auch wenn wir jetzt schon wieder in die Oberliga gehen, ist vielleicht Heiligenstadt gerade, weil ich habe die letztes Jahr zweimal gesehen und da muss ich wirklich sagen, dass ich die Spiele, die ich gesehen habe, wirklich überrascht war, von welcher Dominanz das Spiel geprägt war. Und umso verwunderter bin ich, dass die eigentlich jetzt in der Oberliga völlig untergehen, obwohl sie sich ja auch nochmal verstärkt haben mit 3-4 Spielern punktuell. Ich kenne jetzt zwar die Spieler nicht, aber ja, ansonsten ist es schon ein Sprung, denke ich, aus jeder Liga in die andere Liga. Also egal, ob du von der Kreisoberliga in die Landesklasse kommst, wobei es ja auch immer positive Beispiele gibt, die sich dann dort auch etablieren und festsetzen, oder aus der Landesklasse in die Thüringenliga. Ich glaube, das ist nochmal der krassere Sprung sogar, würde ich sagen, weil man einfach Jahr für Jahr sieht, wie viele es doch irgendwo versuchen, unter anderem ja wir dreimal, und dann aber doch wieder runtergehen. Also das hat verschiedenste Gründe, die könnte man jetzt auch in einer Stunde eruieren, aber ich glaube, von Landesklasse auf Thüringenliga ist im Verhältnis zu den drei Ligen der größte Sprung, würde ich sagen.
Ja, ich denke auch, und ja, wie du sagtest, die Gründe sind vielschichtig und würden jetzt den Rahmen sprengen. Meine letzte Frage, du hast als junger Spieler begonnen, logischerweise. Warst dann erfahrener Spieler, Kapitän, hast junge Spieler rangeführt und bist jetzt Trainer von jungen und erfahrenen Spielern. Was unterscheidet die Spielergeneration so? Also ich sag mal, deine Generation mit der jetzigen Generation. Du hast ja schon gesagt, das war unter anderem, weil es da Unterschiede gibt, halt auch ein Grund, weshalb du dann auch gesagt hast, okay, ich spiele jetzt nicht mehr, widme mich anderen Dingen. Was ist das für ein Unterschied?
Also auch das ist natürlich unfassbar vielschichtig, aber ich glaube, dass ich eine ganz andere Fußball-Sozialisation hatte. Also wenn ich mich daran erinnere, gab's Bolzplatz und wenig Möglichkeiten, zwei Eisteepackungen von Ja und einen Ball und das hat schon gereicht. Und der Anspruch wird immer höher. Dazu kommt natürlich noch, dass wir viel weniger Möglichkeiten oder viel weniger Ablenkung hatten. Also wenn ich nur auf das Thema digitale Ablenkung eingehe, von der heutigen Generation oder von der heutigen Welt, dann ist das schon ja, ein Thema, was auf jeden Fall irgendwo eine Rolle spielt oder einen Einfluss hat. Und die Generation, als ich in den Männerfußball gekommen bin, die war friss oder stirb. Also da kann ich auch mal ein Beispiel sagen, das ist mir nicht selber widerfahren, sondern Louis Schack zum Beispiel, kennt man ja auch, hat auch mal im Oratal gespielt, spielt jetzt bei Preußen. Ich weiß jetzt nicht genau, bei welcher Mannschaft das war. Ich glaube, auch Oberliga oder Regionalliga. Und der war auch noch ein junger Spieler, war vielleicht sogar ein Ergänzungsspieler und hat aber in dem Spiel, was er spielen sollte, gesagt bekommen, er spielt von Anfang an und hat sich dann warm gemacht. Und das war jetzt noch kein richtiges Warmmachen, sondern erstmal reinkommen, ein paar Bälle spielen. Und er hatte zu dem Zeitpunkt die Schuhe offen. Und da ist der Trainer zu ihm gegangen und hat so ungefähr gesagt, na, wenn du keinen Bock hast, dann können wir das auch lassen. Und hat dann nicht gespielt. Also wenn du das heute machen würdest, 50% von den Spielern, auch in unserem Bereich, die würden zum nächsten Training nicht kommen. Also das steht für mich einmal frei fest. Und das allgemeine Leistungsverständnis und die Erwartungshaltung ist auch eine andere, unabhängig davon, dass auch der Amateurfußball mittlerweile viel kommerzieller geworden ist. Also da gibt es auch schon bei uns einen anderen finanziellen Rahmen, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren gab. Ich bin immer so ein Fan von Vereinstypen und die findet man heute auch ja, eher weniger. Da gibt es dann wirklich gefühlt Leute, die wechseln wegen 50 Euro mehr oder weniger einen Verein, unabhängig davon, dass es für Außenstehende oder Unbeteiligte, die, ich sag mal, mit dem Fußball hier bei uns überhaupt keine Berührungspunkte haben, sowieso schon Wahnsinn ist, dass da Leute für ihr Hobby bezahlt werden, mehr oder weniger.
Ja.
Das ist schon krass. Und ich glaube, es gibt am Ende viele Gründe, die das ausmachen, warum das so ist. Natürlich auch, was ganz wichtig ist die Generation, aber auch da will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, wie viele Unterschiede es da gibt und was die heutige Generation eigentlich ja dann so persönlich ausmacht. Aber ich denke, das sind so Punkte, die ja vielleicht mit irgendwo relevant sind.
Ja, ich kann das nur unterstreichen, bin da völlig bei dir. Ich werde das auch in den nächsten Podcasts weiter vertiefen. Also die nächsten Gäste stehen fest. Da sind langjährige Vereinsvorstände dabei, da sind langjährige erfahrene Trainer dabei, aber auch der ein oder andere Spieler. Und dann kann jeder mal die Sicht der Dinge von sich aus dann preisgeben und wie er das Ganze sieht. Ich denke, das ist auch nicht mit ein, zwei Sätzen getan. Du hast den Anfang gemacht auf jeden Fall. Ich kann das, wie gesagt, nur unterstreichen. Finde die Entwicklung auch nicht immer gut, aber man muss tatsächlich wahrscheinlich irgendwo den Spagat finden, mitzugehen, aber dann doch nicht alles mitzumachen und am Ende auch für sich und seinen Verein irgendwo eine Philosophie finden, die man dann auch verfolgt und womit man auch im Reinen ist. Und am Ende ist es und bleibt es wirklich, muss man so sagen, nur ein Hobby. Ein wunderschönes Hobby, wo man den Alltag auch vergessen kann, wo man Sorgen vergessen kann, die es gibt, auch egal jetzt privat, beruflich, wie auch immer, wo man Rückhalt finden kann. Ich denke mal, das ist das Schöne daran. Das sollte man auch festhalten. Ich danke dir ganz, ganz doll für das Gespräch. Bin mir sicher, dass wir das irgendwann fortsetzen werden. Du wirst weiter deine Eindrücke sammeln, jetzt als Trainer da natürlich ganz uneigennützig, auch als Ortrufer viel Erfolg dabei.
Danke.
Ich hoffe, dass ihr den Weg so weitergeht, wie ihr jetzt begonnen habt. Und ich denke, wir werden uns dann in einem der nächsten Podcasts auf jeden Fall mal wieder hören. Bis dahin, viel Erfolg. Ciao, ciao.